ARD.
Es klingt wie ein Tag am Meer, ist aber in Wirklichkeit ein Besuch im Garten von Thomas Balster. Wenn ihr das so ein bisschen hört, wir streichen gerade mit den Händen durch das Gras. Und es sieht total schön aus und es hat was. Etwas Meeriges an sich, ne?
Ja, ein Gräsermeer im Land zwischen den Meeren. Mehr geht nicht.
Ja, doch, mehr geht, denn wir werden jetzt in den kommenden 20, 25 Minuten nur mit euch über Gräser und ihre in Zukunft besten Freunde, die Clematis, reden.
Ja.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Also, wie schon erwähnt, wir wollen heute mit euch ein bisschen über die ja, in Zukunft ziemlich besten Freunde Staudenklematis und Ziergräser reden. Da hat Thomas gesagt, ey, wann, wenn nicht im Spätsommer? Oder eigentlich ist ja gar nicht Spätsommer, ne?
Nee, also ich würde das, was jetzt eintritt, schon als das Schönste im Jahr bezeichnen. Hochsommer. Na, auf jeden Fall. Es ist sonnig und schön nach der gefühlten Regenperiode, die lang anhalten war. Es ist jetzt einfach das, was unser Herz flutet und das Gartenbeet einfach zum Leuchten bringt.
Genau. Und das Gartenbeet zum Leuchten wollen wir in Zukunft bringen, indem wir, wie bei Thomas im Garten schon praktiziert, Gräser und Clematis miteinander ja verheiraten, sag ich mal, oder zueinander packen, weil das sieht richtig, richtig toll aus. Und wir, das sind Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Samir Schauki, meine grüne, zarte Clematis-Seele.
Wir sind ja nur die eine Hälfte von im grünen Bereich der NDR Garten-Podcast. Und da haben wir natürlich immer eine bestimmte Mission. Nämlich, wenn ihr euren Garten liebt und mehr daraus machen wollt, dann seid ihr bei uns richtig, denn wir begleiten euch durchs Gartenjahr.
Welche Pflanzen gehören in jeden Garten? Wie begrünen wir auch schwer zugängliche Winkel? Und wie zauber ich neuen Glanz in meinen Garten? Und natürlich beantworten wir auch eure Fragen. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Bühne frei für unseren Poeten Thomas Balster.
Ja, ich komme jetzt auf unseren ganz berühmten Karl Förster zu sprechen. Das war ja ein weltbekannter Gärtner, Stauden- und Gräserfreund und ein Gartenpoet, das Haar der Mutter Erde. So nannte Förster die Gräser und er plädierte immer für die Verwendung von Gräsern als Begleiter zu Blütenstauden. Ich möchte da jetzt ein bisschen ins Detail gehen und ein paar Sätze von ihm sagen. Das ist mir sehr nahe gegangen. Er hat mal gesagt, man erlebt in Tau und Morgenlicht, Mondschein und leichtem Schnee, in Frühlingsgrün und mürber Herbstreife, wunderlich schöne Dinge an ihnen, also den Gräsern, die nicht vergessen werden und ihren Gartenplätzen noch lange anhängen. Sie wirken oft als solche Organisatoren ihrer Umgebung und bringen ein solch geheimnisvolles Zusammenwirken mit pflanzlicher Nachbarschaft zustande, dass es bei ihrer Wegnahme scheint, als sei im Orchester der Dirigent genommen worden.
Das hat er vielmehr schön formuliert. Und ja. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil während du das gesagt hast, ist hier wieder der Wind durch deine Gräser gefahren und man hat wirklich gesehen, wie so ein Taktstock hier von links nach rechts wiegt. Mhm. Und in dem Moment, wo das Gras sich dann nach links biegt, sehe ich auf einmal da unten die Akalei oder was das ist.
Genau, Herbstanemone, Sonnenhut, Mönchspfeffer wächst hier auch nochmal, kleine und große Fetthennen und das hohe patagonische Eisenkraut.
Und man hat richtig gesehen, dass quasi der Dirigent die Blätter in dem Fall immer kurz einen Akzent gesetzt hat. Jetzt siehst du dies, jetzt siehst du das und jetzt sehe ich zum Beispiel jetzt, wo er gerade stillsteht, sehe ich dahinter die Clematis. Und dann kann ich schon sagen, rein optisch harmoniert das gut. Also das passt, die Gräser, die darüber wallen. Mhm. Und darunter gibt es jede Menge, ja, ich würde fast sagen Fußvolk, wenn wir bei der Rose wären. Ist ja aber gar nicht so. Das spielt einfach gut zusammen, das funktioniert gut zusammen.
Absolut. Und diese Ziergräser, in diesem Fall die Chinaschilfe, diese mittelhohen mit einer Wuchshöhe von um und bei 2 Metern, lockern die Wuchsform der darunterstehenden Pflanzen unglaublich auf. Und das Ganze sorgt dann eben für Transparenz und Leichtigkeit.
Also da kann ich ja nicht widersprechen. Mhm. Kurze Frage jetzt, ist das denn für die Pflanzen darunter okay? Also weil letztendlich die Gräser klauen denen ja schon ordentlich Sonne.
Ja, aber es ist nur ein Lichterschatten, der da entsteht. Und durch die passende Kombis der unter anderem eben genannten Pflanzen entsteht etwas ganz Besonderes. Die können das gut ab und die unterschiedlichen Blatt- und Blütenstrukturen schaffen zusätzlich Spannung. Also das kommt auch noch dazu. Und die Gräser bieten eben auch noch einen leichten Sichtschutz für in diesem Fall. Wir stehen ja direkt vor einer Staudenklimme, hat es hier mit den röhrchenförmigen blauen Blüten. Ja, das ist einfach ein Sichtschutz für diese verwelkten Klematis.
Und die Klematis kann das ab? Also dass die quasi, ich sehe ja unten ist ja fast komplett Schatten. Mhm. Oben kriegt sie noch ein bisschen Sonne ab. Ist das okay für die?
Man sagt zwar immer Kopf in der Sonne, Füße im Schatten bei Klematis. Das lieben sie. Das kommt hier auch noch durchaus zur Geltung. Dieser halbschattige Bereich wird von diesen hier vorhandenen Staudenklematis sehr geliebt. Und sie beschreibt das mal ein bisschen. Im Hintergrund stehen die höheren Stängel des Grases. Und man hat dann eine natürliche Hilfe, nicht zum Ranken, aber quasi so als Stütze, dass sie sich da einfach quasi besonders gut emportun kann. Also das passt einfach und das harmonisiert. Und wir sehen ja auch und wir hören das, glaube ich, auch sogar. Hier sind auch ganz viele Insekten und Vögel unterwegs. Blöde Taube jetzt im Hintergrund nervt ein bisschen, aber ansonsten ist es einfach richtig schön. Und selbst meine Frösche aus dem Minigartenteich, die halten sich tagsüber in diesem feuchteren Bereich im Hintergrund sehr gerne auf.
Also das, ich sehe, dass die Bienen, die fliegen hier von einer Blüte zur anderen und tun ihre Arbeit, sammeln leckeren Honig. Also irgendwo jemand in Neumünster wird sich über deinen Garten sehr freuen, spätestens wenn die Bienen nach Hause kommen.
Ja.
Was ich jetzt ziemlich cool finde, ist also, dass wir schon sehen, die Bienen fühlen sich drin wohl. Mhm. Mosch hast du schon erwähnt. Das heißt also, dass diese Kombination auch dadurch, dass der Boden jetzt beschattet ist, also erstmal klimaresistent natürlich ist, also weil man muss nicht so viel nachgießen, wenn der Boden beschattet ist. Das heißt also, da profitieren die Pflanzen von. Und ich sehe es einfach, rein insektentechnisch ist das echt wirklich the place to be, gerade bei dir, glaube ich.
Absolut. Und nach der Blüte ist noch ein Aspekt besonders wichtig. Diese verblühten Teile der Gräser bleiben ja noch ganz lange stehen. Über den Winter bis zum Frühjahr des Jahres und dienen dann eben auch als Versteckmöglichkeiten für viele Tiere im Winter.
Hast du was Gutes gesagt, nämlich auf das, was man achten muss, wenn man sich so ein schönes Beet pflanzt, wo die Kombination aus Gräsern und Klematis super ist. Und darüber schnacken wir jetzt gleich. Ich schaue jetzt in dein Beet und so viel vom Boden sehe ich ja gar nicht, weil der wirklich relativ gut beschattet ist. Mhm. Aber auf was muss ich denn achten, wenn ich mir so ein Beet anlege? Klar, ich kann jetzt natürlich keine Hortensie dazwischen ballern, weil sonst der pH-Wert im Boden anderer sein müsste. Mhm. Aber nenn doch einfach mal so die Grundvoraussetzung, wenn ich jetzt die Klematis mit dem Chinaschiff kombinieren möchte. Was muss ich da beim Boden beachten?
Also vom Standort her, ich fange jetzt mal einfach an, mit dem sonnigen bis halbschattigen Standort, ist es hier schon mal ganz okay. Der Boden sollte auf jeden Fall doch humusrein, nährstoffreich, wenn es geht, und durchlässig. Das ist immer so, Staunässe ist immer Gift für Pflanzen. Ein frischer, nicht zu trockener, humusreicher Boden ist ideal. Bei den Staudenklematis muss man sagen, sie sind robust und winterhart. Das Mulchen im Wurzelbereich hilft einfach unglaublich gut, die Feuchtigkeit zu speichern und die Wurzeln vor Hitze zu schützen. Ich habe das hier so gelöst, dass ich zum Beispiel kleine bodendeckende Sedumpflänzchen in den Bereich gesetzt habe, die vor Austrocknung schützen als Mulchersatz. Auch das ist gut. Und dann, wenn dann die Pflanze eingewurzelt ist und ein-, zweimal die Woche durchdringend gewässert wird, dann reicht das. Damit kommen die Pflanzen gut aus. Und ich habe hier in diesem luftigen Bereich nie Schwierigkeiten damit gehabt, dass die Pflanze einfach kümmerte oder dergleichen mehr. Also von daher kein Thema. Man sollte sie nicht zu tief wegpflanzen. Das heißt also, man sollte sie nicht ganz tief versenken. Ein bisschen tiefer in den Boden reinzubringen ist okay. Wir kaufen sie in der Regel als Topf, als Containerware. Und da kann im Prinzip das Töpfchen, wenn wir sie ausgetopft haben, also der Wurzelball, einige Zentimeter am Boden verschwinden. Keine Schwierigkeit. Wir haben auch über Klematis schon mal speziell gesprochen. Wir haben in Schleswig-Holstein einige Produzenten, die auch tolle Arten und Sorten haben, einfach mal gucken. Und wir haben auch in vielen Staudengärtnereien Staudenklematis, die wir bundesweit kaufen können. Überhaupt kein Problem. Man sollte immer auf die Wuchshöhe der jeweiligen Sorten achten. Und sie dürfen natürlich nicht zu dominant werden. Die meisten erreichen eine Wuchshöhe von etwa 80 bis 120 cm. Es gibt auch welche, die noch höher werden, viel höher werden. Es muss also harmonieren. Die Höhenabstufung im Beet sollte beachtet werden. Und dann ist es einfach so, dass man sagen muss, Staudenklematis sind eine wunderbare Ergänzung für jeden Garten, weil sie einfach mit ihrer Vielfalt und Pflegeleichtigkeit ganz herausragend sind. Damit kann man überhaupt nichts falsch machen.
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, was du vorher gesagt hast, nämlich die Höhe beachten. Mhm. Es bringt ja nichts, wenn man dann irgendwie Gräser pflanzt, die 2 Meter hoch werden und alles andere, was man sich schön zusammengekauft oder gezüchtet oder verstecklingt oder vermehrt hat, dahinter verschwindet. Also bloß darauf achten, dass die Höhe da stimmt. Also da hast du jetzt ganz viel drin gehabt. Wie ist das jetzt mit der Pflege in Sachen Schnitt? Also weil jetzt zum Beispiel die Gräser, wenn ich jetzt die Angst habe, dass die sonst was überwuchern, sag ich mal, wann schneide ich die zurück und wie schneide ich die zurück?
Bei den Staudenklematis ist es total simpel. Die blühen am jungen Holz, also an dem Holz, was in diesem Jahr, im jeweiligen Jahr, wächst. Und ihre Blütezeit ist meist erreicht im Hochsommer. Und die werden einmal im Jahr in der Regel vor dem Austrieb oder im ausgehenden Winter zum Frühjahr hin relativ bodennah zurückgeschnitten. Fertig. Damit kann man gar nichts falsch machen. Und wenn man jetzt schon quasi die Höhe, die Endhöhe sich angeschaut hat, auch in Schaupflanzungen beispielsweise, dann weiß man ja schon, wie hoch die ungefähr werden wird. Und wenn man weiß, dass man höhere Gräser hat, Buchs wird 2 Meter, dann sollte man etwa so darunter Pflanzen haben. Ich nenne mal ein Beispiel wie hier mit der Aromatika. Die wird so 80 Zentimeter hoch und ordnet sich diesem höheren Gras wunderbar unter. Das harmoniert, das sieht gut aus. Fertig.
Schaugarten hast du gerade schon gesagt, da hast du mir vorhin von einem erzählt. Nenn ihn noch mal kurz, weil da finden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wieder zusammen.
Es gab einen hervorragenden Gräserzüchter und Staudenproduzenten, der viel von Karl Förster gelernt hat und selber eine ganz große, eine richtige Koryphäe auf dem Gebiet war. Das ist der Staudengärtner Ernst Pagels, der geboren wurde in Stockelsdorf bei Lübeck und in Lehen, Ostfriesland seine Staudengärtnerei betrieben hatte. Und von diesem Herrn Pagels, der sehr alt geworden ist, 93 Jahre ist er alt geworden, gibt es sogar einen Garten oder der ist ihm zu Ehren gestaltet worden im Park der Gärten in Bad Zwischenahn. Und da kann man zum Beispiel seine bekannten Gräser, seine Miscanthus China-Schilfzüchtungen sich anschauen, flanieren und in seinem Garten einfach die Gräser mit den passenden Begleitstauden, ich sage mal inhalieren. Es gibt keinen schöneren Garten für mich, den man sich unbedingt in dem Zusammenhang mal anschauen sollte.
Was ich ganz toll finde, ist, man kann die mit Kaffeesatz düngen, können wir gleich trinken, aber vorher gibt es noch einen Klugschnack von dir.
Garten besser wissen.
Sie sieht schön aus, sie ist in der Kombination mit den Gräsern relativ pflegeleicht, aber da geht noch mehr, wie du mir gerade erzählt hast, in Bezug auf die Staudenklematis.
Genau, und jetzt kommt das, was eigentlich ja auch durch die Nase gehen sollte. Nee, Quatsch. Der Duft ist einfach auch etwas, was mich absolut begeistert an diesen Staudenklematis. Ich habe zum Beispiel hier die Aromatika stehen, eine stark duftende blaue Klematis. Blütezeit bis in den August, die legt im Juni schon los, erreicht einen maximalen Wuchs von 1,20 Meter. Und wenn wir ein Stück weitergehen, da habe ich die Côte d'Azur. Hört sich nicht nur richtig toll an, der Name, auch sie ist duftend, erreicht eine Wuchshöhe von 1,50 Meter. Und dann habe ich hier nochmal eine, die ich auch sehr, sehr schön finde, die Tubulosa Cassandra nennt die sich. Die Blütezeit ist blau, stark duftend, die Blütezeit hier sogar bis in den September hinein, die beginnt auch erst Ende Juli zu blühen und erreicht eine Wuchshöhe von etwa 1,50 Meter. Richtig toll. Und du merkst auch, ja, das ist hier einfach ein richtig schöner Duft, der auch noch unterstrichen wird von dem ausblühenden Lavendel und von einer blauen Pflanze, die ja auch noch dazu kommt, Perovskia, eine Blauraute, die auch noch so einen leichten Duft reinbringt. Das ist sozusagen eine Duftcuvée, darf man das so sagen? Mhm. Die dann einfach auch das Gärtnerherz höher schlagen lässt, weil ich finde, Liebe geht durch den Magen, es sagt man doch, oder?
Blumen gehen durch die Nase.
Und Blumen gehen durch die Nase. Oh Gott, das hört sich an, als wenn ich schon einen Tee mehr getrunken hätte. Nee, aber stimmt ja auch. Und der Duft, der fasziniert mich einfach unglaublich. Immer drauf achten, Klematis als solches sind schon schön. Aber der Duft, der bringt diese wirkliche Vollendung erst so richtig hervor.
Ja, und das ist etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass diese Pflanze auch duften kann.
Ja.
Thank you. Bei Thomas im Beet sieht das alles wunderschön aus. Er hat es ja schon gerade gesagt, Muscanthus, Chinaschilf, alles hier in Kombination. Gucke ich ein bisschen weiter, ist auch noch Bambus. Also es sind schon tolle Gräser hier. Auch noch das Blutgras, was ich da hinten sehe. Mhm. Verschiedene Dirigenten tanzen hier in deinem Garten. Nee, Dirigenten tanzen nicht. Verschiedene Dirigenten in verschiedenen Ecken deines Gartenorchester-Ensembles. Und da habe ich jetzt von dir mal verlangt, um es ein bisschen leichter zu machen für unsere Zuhörer, dass du uns einfach mal so ein paar Kombinationen empfiehlst, wo du sagst, dieses Gras kann man gut mit der Staudenklematis kombinieren, um was Schönes zur See hören.
Ich habe hier eine rosa, zart rosafarbige Staudenklematis. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, welche Sorte das ist. Ich habe 20 Klematis hier stehen, Staudenklematis, ich weiß es nicht mehr, aber zu rosa in diesem Fall passt wunderbar das Federgras. Stipa, das hat so feine, wogene Halme, so ein hellgrün, später werden die so strohgolden und das Ganze zusammen rosa, immer schön, wirkt verträumt, weich, so ein leichter Sommerwind in Blütenform.
Oh Gott, Thomas, ich merke gerade, das ist genau dein Thema. Ne? Du kannst hier wieder poetisch werden und Bilder zaubern. Finde ich gut. Hier hast du aber jetzt noch, ja, ich würde fast sagen, so blau, ne?
Mhm. Hier habe ich eine stark duftende blaue Klematis namens Aromatica. Und das ist einfach ein richtig schöner Rosenpartner. Da habe ich so eine bienenfreundliche dunkelrote Rose zugepflanzt. Und das ist einfach ein Traum. Dazu die Bronzesäge, die hat so kupfer- bis bronzefarbene Halme. Ist eigentlich ganzjährig dekorativ. Und das Ganze bringt hier in diesem Fall einen starken Farbkontrast. Sieht eher so edel und modern aus. Und wer sich das einfach mal nicht im Garten so richtig vorstellen kann, sollte es im Kübel pflanzen. Auch das ist möglich, wenn der Kübel lang und groß genug ist. Also, dass sie da gut einwurzeln kann, 80, 100 Zentimeter, sollte das einfach groß sein, dieses Pflanzgefäß, und ausreichend breit. Und dann kann man sich diese Farbtöne zum Beispiel auch in sonnigen bis halbschattigen Lagen vor der Haustür oder auf dem Balkon gut vorstellen.
Kleiner Tipp, wenn man es bewegen will, gleich vorher einen Hund runterpacken. Also jetzt kein wirklich ein Hund, sondern so ein Brett mit Rollen, dann kann man es noch bewegen. Die nächste?
Was ich noch hier habe an einer Stelle, das ist die Clematis Amandii. In diesem Fall ist es eine immergrüne mit weißen, duftenden Blüten im Frühling.
Ich sag's und
ja.
Ja. Warte mal, was ist denn das? Warte, lass mich. Hä? An was erinnert mich das? Wie heißt sie?
Amandii Clematis.
Dann ist es wahrscheinlich Mandel, oder?
Ja, das ist jetzt so ein leichtes Zitrusaroma, was rüberkommt. Aber das kommt jetzt auch von meiner Feige, die da ein bisschen untergegangen ist. So ein leichter Feigenduft, glaube ich, der auch noch dazu kommt. Begleitet von dem Aroma Lavendel. Ja. Da kann man auch was rein interpretieren. Und im Hintergrund habe ich hier Miscanthus stehen, Chinaschilf namens Gracillimus. Das hat so einen aufrechten Wuchs, aber zarte Blütenrispen, sehr filigran, ohne zu dominant und zu groß zu wirken. Und das ist für den Spätsommer richtig schön. Wir haben hier quasi einen Duft und ein filigranes Blattwerk. Wir haben eine strukturstarke Gräserblüte mit einer Ganzjahreswirkung. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo man auch sagen muss, das wirkt auch noch über einen längeren Zeitraum in der kälteren Jahres.
Das ist echt toll. Du hast hier selber so einen kleinen Schaugarten. Irgendwann werden Leute wahrscheinlich sagen, ja, das ist der balsterische Schaugarten. Und hier gehe ich ein bisschen weiter und sehe schon die nächste Kombination, die mich überzeugt. Oder wo ich sage, ja, bitte das Beet genauso bei mir haben. Was ist das hier?
Jetzt haben wir so einen leichten, wie soll man sagen, Indian Summer im Miniaturformat. Ich bin ja auch noch ein Fan der italienischen Waldreben. So heißen die Viticellas, Clematis Viticella. In diesem Fall die Sorte Polish Spirit. Eine violett-purpurne, dauerblühende Clematis, die so von Juli bis September blüht. Und dazu habe ich Panicum gewählt, Virgatum, Shenandoah. Das ist so ein Gräschen, was grün startet und ab August sich leuchtend weinrot verfärbt und später so leicht golden wirkt. Also eine Farbdynamik hervorzaubert, einen intensiven Herbstlook bietet Und er perfekt ist auch für sehr sonnige Beete. Hier wandert die Sonne nachmittags voll hin, das ist dann richtig krass. Und nicht darum steht auch am Ende dieses Beetes der Sonnenhut, der da auch richtig gut hinpasst. Auch das ist schön. Ja, und zum Schluss wird es nochmal leicht romantisch, das fällt mir eigentlich gar nicht schwer. Da habe ich jetzt nochmal eine röhrchenförmige Clematis, die auch richtig schön aussieht. Die nennt sich Cassandra. Das ist so eine Pflanze, die in diesem Fall so 80 cm hoch wird. Blau ist, stark duftend. Da halten wir gleich unsere Nase noch ein bisschen rein. Blütezeit auch ja, bis in September hinein mit einer Wuchshöhe von 1,50 Meter ungefähr und einfach toll aussieht. Und die habe ich jetzt kombiniert mit einem in diesem Fall auch sehr gut passenden Gras, was du kurz schon mal angesprochen hattest, das japanische Blutgras.
Mhm.
Das verfärbt sich unter Sonneneinwirkung in diesem doch eher sonnig bis halbschattigen Beet so rötlich, sieht faszinierend aus und hat einfach diesen Vorteil, dass es auch standorttreu bleibt, also horstbildend ist, ohne durch den Garten zu wandern. Ein entscheidender Vorteil, also wir brauchen keine Wurzelsperren oder so etwas, gilt auch für Phargesien, für Schirmbombos, Gewächse, die wir ja auch noch haben, die wunderschön aussehen. Und das sorgt hier für die leichte sommerliche, spätsommerliche Eleganz für den Herbst und bringt einfach dieses Beet besonders gut zur Geltung.
So, und wer jetzt glaubt, wir sind hier irgendwie kilometerweit gegangen, nee, das findet sich alles im Balzerischen Garten aufgefühlt. Ja, was ist das jetzt, wenn ich unsere Fußspuren verfolge? 15 Meter ungefähr.
Ja, also, mehr sind. Ne?
Es ist, lässt sich alles gut kombinieren und es sorgt für viele wunderschöne Farbklickse. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir müssen darauf achten, dass die Wuchshöhen stimmen. Das hast du hier bei dir überall toll geregelt. Mhm. Wir müssen darauf achten, dass die passenden Pflanzen zusammen sind. Also es ist eine bringt nichts, wenn man irgendwie, ich sag mal jetzt was Knallblaues mit einer Farbe kombiniert, wo es nicht passt. Also achtet auf das Farbzusammenspiel. Das ist wirklich ganz wichtig, auf die Wuchshöhen. Was habe ich vergessen?
Wichtig ist sicherlich auch nochmal, das habe ich auch noch gar nicht angesprochen, das Thema Düngung.
Ah, na ja? Doch, den Kaffeesatz haben wir kurz
gesagt. Kaffeesatz haben wir angesprochen. Ich habe das so gelöst, dass ich hier überall immer reichlich Hornspäne als natürlichen Stickstoffdünger mit eingearbeitet hat. Man kann nicht überdüngen. Es hat mal ein Clematis-Produzent und Züchter gehabt. Clematis sind Fresser und Säufer. Das war, glaube ich, sogar ein Bayer. Die sind ja immer rustikal in ihrer Ausdrucksweise.
Mhm.
Und das stimmt auch. Also man braucht aber auch schon relativ frühzeitig dieses Hornmehl oder diesen Horngrieß oder die Hornspäne im Beet, die man rechtzeitig einbauen muss, sozusagen einarbeiten muss, weil die Wirkung des Düngers erst viel später eintritt. Das ist wichtig, das mögen die Pflanzen und regelmäßige Wasserversorgung ist wichtig in der Anwuchsphase. Wenn man dann passend unterpflanzt und gemulcht hat, dass das Wasser nicht verdunsten kann, sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Und schon kann man im Garten ein wunderschönes Farbspektakel genießen. Und damit wären wir fast schon durch. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem ein oder anderen Gras oder vielleicht auch zu der Clematis, dann könnt ihr die an Thomas Balzer schicken und zwar über die E-Mail-Adresse
garten@ndr.de.
Und ansonsten können wir euch aber auch nochmal den NDR-Ratgeber ans Herz legen. Da gibt es schöne Artikel, zum Beispiel die schönsten Ziergräser gibt es da als Sammlung oder auch einen Artikel über die Kletterkünstlerin Clematis. Verlinken wir euch beides in den Shownotes. In der kommenden Woche sind dann die Kollegen dran. Thomas, was steht da auf dem Programm?
Mhm. Da geht es darum, dass auch im Sommer noch viele interessante Gemüsesorten ausgesät oder gepflanzt werden können. Wie zum Beispiel der chinesische Lauch. Der wird in der Küche wie der normale Knoblauch verwendet, hat aber den Vorteil, dass man später aus dem Mund und auch sonst nicht so streng riecht oder müffelt. Das heißt, man transpiriert zumindest nicht so stark, wenn man das sonst vom Knoblauch gewohnt ist.
Und die Folge findet ihr bereits jetzt schon in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann erst hier. So. Und jetzt, Thomas, kommen wir zum Ende. Ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, Garten-, Clematis- und Ziergräser-Experte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Sehr gerne und ich danke dir auch, Samir. Das war heute ein sehr poetischer, wie ich finde, Podcast. Und da merkt man auch einfach, dass Pflanzen mehr sind als das, was vielleicht so ein Holz für einen Schreiner ist. Es ist einfach Liebe und das macht's aus.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es war wie ein Tag am Meer. Und deshalb verabschieden wir uns jetzt mit dem leichten Geräuschen dieses Gartendirigenten mit Ziergräser. Und damit ihr beim Genießen auch noch was Richtiges hören könnt, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar ist das heute Eat, Read, Sleep. So heißt der NDR-Bücher-Podcast. Und man kann es ja eigentlich nicht mehr hören, zu was es alles Podcasts gibt. Aber Eat, Read, Sleep vom NDR ist kein Bücher-Podcast, ich sag mal, auf Feuilleton-Schwurbelniveau, sondern da wird wirklich Leidenschaft für Literatur geweckt und das mit allen Sinnen.
Der Titel setzt Lesen mit den Grundbedürfnissen gleich, aber es gibt auch wirklich was zu essen im Podcast, nämlich ein Gericht, das man mit einem Buch oder einem Autor bzw. einer Autorin zu tun hat. Zum Beispiel Pippi Langstrumps Pfefferkuchen, Tolstois Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurkler aus Per Anhalter durch die Galaxis.
Vor allem geht es aber natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von ihren aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen ihre All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz.
Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und wir haben ihn euch auch in unseren Shownotes zu dieser Folge verlinkt.
Viel Spaß beim Reinhören
bei Eat, Read, Sleep.